SWR 2 Tandem
mit Bernd Lechler. Hallo. Von Nachhaltigkeit sprechen wir schon viel, wenn es um Umwelt und Klima geht. Nachhaltigkeit bedeutet, dass man Ressourcen nicht aufbraucht und seinen Dreck wegräumt. In dieser Stunde sprechen wir über Nachhaltigkeit im Weltraum. Wirklich. Es kreist so viel menschengemachter Krempel um die Erde, dass Kollisionen mit Raumstationen oder Satelliten oder auch Abstürze keineswegs unwahrscheinlich sind. Dabei geht das Zeitalter der New Space, der privatwirtschaftlichen Nutzung des Alls, ja gerade erst los. Unser Gast, Christina Nikolaus, kümmert sich mit ihrer Firma Okapi Orbits darum, dass die Erdumlaufbahnen nicht zumüllen. Willkommen bei Tandem, Frau Nikolaus.
Hallo, freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung.
Das mit den Kollisionen im Weltall, Frau Nikolaus, das klingt alles so weit weg und man hört ja eigentlich auch nie was von irgendwelchen Unfällen. Was ist denn schon passiert da oben? An was für Vorfällen zeigt sich, dass es zu voll wird um die Erde?
Ja, also insgesamt ist zu sagen, dass das Thema Weltraumschrott kein neues ist und auch noch nicht wirklich sehr dramatisch ist. Das muss man ganz klar sagen. Aber es ist auch zu sagen, dass dieses Problem sich sehr stark ändert und so etwas wie das sogenannte Kessler-Syndrom eintreten kann, was die Anzahl an Weltraumschrottobjekten exponentiell in die Höhe schießen lässt in Zukunft, was womöglich auch dazu führen kann, dass wir irgendwann eingeschlossen werden von einem dichten Mantel an Weltraumschrottobjekten, die es uns nicht möglich machen, sicher Satelliten zu starten, Raketen zu starten, alles, was damit verbunden ist.
Über dieses Kessler-Syndrom sprechen wir später auch noch ein bisschen genauer. Gibt es denn auch jetzt schon Situationen oder einen Start oder eine Weltraumaktion, bei der Sie zuletzt gedacht haben, oh, wenn das mal gut geht? Oder hoffentlich denken die an alles?
Ja, das kommt immer mehr, wenn große Konstellationen gestartet werden, also Satelliten, die im Verbund gestartet werden, wo es nicht nur einzelne Forschungssatelliten sind, sondern wie zum Beispiel SpaceX, die mehrere hunderte Satelliten starten, die sehr eng aneinander fliegen, in einer Perlenschnur aufgereiht sind. Da ist es immer der Fall, dass hoffentlich die Satellitenbetreiber sich Gedanken machen, wie sie mit potenziellen Kollisionen umgehen. Weil aktuell ist da schon sehr, sehr viel los. Wir haben aktuell über 900.000 Objekte, die größer sind als 1 Zentimeter, die beim Einschlag in einen Satelliten den eigentlich in der Regel komplett kaputt machen würden und ihn außer Funktion bringen würden. Und die Kollisionswahrscheinlichkeit auf den niedrigeren Erdorbits, dort wo SpaceX und Co. die Satelliten startet, ist sehr, sehr hoch und liegt bei einer Missionsdauer von etwa 5 Jahren bei über 10%. Das Schlimme dabei ist auch, dass auf den niedrigen Erdumlaufbahnen die Objekte sehr, sehr schnell unterwegs sind, nämlich mit 10 Kilometer pro Stunde in etwa, und dadurch die Aufstöße mit einem auch kleinen Objekt sehr große Folgen haben für den Satelliten und für die Umwelt um den Satelliten.
Unser Gast ist heute Christina Nikolaus, gebürtig aus Idar-Oberstein, die nach ihrem BWL- und Managementstudium in Heidenheim und Braunschweig nun ein Start-up mitgegründet hat, das dafür sorgen will, dass sich weniger Schrott im Weltraum ansammelt. Das ist nämlich ein echtes Problem oder wird gerade eins. Aber lassen Sie uns vorher anfangen, Frau Nikolaus, bevor irgendwas zu Schrott wird. Was für Satelliten kreisen da alles um die Erde? Also wenn wir hier eine große Pause-Taste drücken würden, was würde bei uns alles nicht mehr funktionieren?
Oh, das sind tatsächlich einige Anwendungen, die satellitengestützt funktionieren. Google Maps würde plötzlich nicht mehr funktionieren. Die Wetter-App würde ziemlich sicher auch nicht mehr funktionieren. Telefon, Internet, Fernsehen, mittlerweile ist sehr viel satellitengestützt unterwegs. Und man kann grundsätzlich unterscheiden, im geostationären Orbit, also relativ weit oben, sind unsere Telekommunikationssatelliten, unsere TV-Satelliten. Das sind riesig schwere, große Satelliten, die seit mehreren Jahrzehnten da oben unterwegs sind. Und in den letzten 10, 15 Jahren hat sich die New Space-Bewegung etabliert, also die kommerzielle Raumfahrt, die auch kleinere Satelliten startet. Diese kleineren Satelliten sind hauptsächlich in zwei Bereichen unterwegs. Das ist der erste Bereich mit der Erdbeobachtung. Also Satelliten, die hochauflösende Bilder von der Erde schießen, die Sensoren an Bord haben und andere Sachen auf der Erde aufnehmen. Und der Bereich IoT, also Internetkonstellationen, die Breitbandverbindungen in entlegenen Bereichen der Erde anbieten wollen oder eben sehr hohe Datenraten bereitstellen wollen für Industrieanwendungen, die da höhere Anforderungen haben.
Und Sie sagen so selbstverständlich, dieser und jener Orbit und hoch und niedrig, von was für Entfernungen zur Erde sprechen wir da?
Ja, also der niedrige Orbit, wo die meisten Satelliten unterwegs sind, ist auf 600 bis 900 Kilometern. Das ist meist unterwegs, um das in Relation zu setzen. Die ISS ist auf 400 Kilometern über der Erde unterwegs. Das ist ein gutes Stückchen niedriger. Die Telekommunikationssatelliten ein Vielfaches weiter oben.
Und der Schrott, woraus besteht der nun? Also Sie haben ja vorhin schon gesagt, 900.000 Teilchen sausen da rum oder Teile und kleine und große, wenn man die nimmt, die über einen Zentimeter groß sind. Und auch die kleinen können eben gefährlich sein, weil eine Pistolenkugel ja auch gefährlich ist, weil die einfach so schnell sind. Was ist das alles und seit wann häuft sich das an?
Wir haben ja 1957 den ersten Satelliten gestartet mit Sputnik. Und seitdem schießen wir eigentlich kontinuierlich Satelliten in den Orbit. Und ganz lange Zeit wurden Satelliten nicht aktiv dazu gebracht, beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre zu verglühen. Diese Satelliten kreisen jetzt für in alle Ewigkeit um die Erde. Also ausgediente Satelliten haben wir in einem sehr großen Maß dabei. Dann haben wir Raketenoberstufen, die um die Erdumlaufbahn herumkreisen. Hier entstehen auch oftmals Explosionen aus Resttreibstoff, der in Raketen ist, die dann die Raketen in größere Teile explodieren lassen. Und dann eben Objekte, die aus Kollisionen entstehen. Tatsächlich, wenn zwei Objekte kollidieren und dann ganz viele kleinere Objekte im Orbit zurücklassen. Das sind so die Hauptgruppen.
Und bei diesem Letzteren kommt, glaube ich, dann das Kessler-Syndrom ins Spiel, von dem Sie vorher sprachen. Das war ein NASA-Astronom, dieser Herr Kessler, Donald, der schon Ende der 70er Jahre eben gewarnt hat, dass das exponentiell sich vermehren wird. Heißt es, das passiert durch die Kollisionen?
Genau, auf jeden Fall. Das Kessler-Syndrom wird durch Kollision entstehen, bei der eben durch einen kleinen Zusammenschluss ganz, ganz viele Objekte im gleichen Orbit entstehen und die so eine Kettenreaktion auslösen an Kollisionen. Also die kleineren Objekte kollidieren noch mehr miteinander und zerfallen wieder in kleinere Objekte.
Das ist ja jetzt ein Stück Mathematik, das versteht man ja sogar als Grundschüler. Wieso hat in all den Jahren dann niemand auf diese Warnung von Donald Kessler gehört?
Das ist ein schwieriges Thema, das Weltraumschrott zu modellieren und zu simulieren, wie sich diese Objekte verhalten, ist ein äußerst komplexes Thema. Nur in letzter Zeit haben wir sehr, sehr viele Satelliten gestartet. Die Anzahl an gestarteten Satelliten war früher nicht so hoch, weswegen das Thema nicht so präsent war und eher Zukunftsmusik. Aber mittlerweile sieht man, es werden immer mehr Satelliten gestartet. Das Risiko für Kollision steigt enorm an in den letzten Jahren. Und deswegen ist es immer mehr zum Glück ein Thema. Und zum Glück haben wir jetzt noch Zeit zu reagieren. Aber es ist wirklich allerhöchste Eisenbahn, dass wir uns jetzt dem Thema annehmen.
Sie haben vorhin schon das Projekt von Elon Musk angesprochen. Wollen Sie das auch noch mal kurz erklären, was das ist und wieso da auf einen Schlag dann so viel mehr Satelliten in den Orbit kommen?
Man kann das eigentlich zu allen Konstellationen sagen, die jetzt gestartet werden, dass sie im Satellitenverbund gestartet werden. Und das eben eine Vielzahl an Möglichkeiten bietet, um Breitbandinternet zum Beispiel zur Verfügung zu stellen und weltweiten Internetzugang zu ermöglichen. Dafür braucht man ganz, ganz viele Satelliten. Und das war dem Projekt von Elon Musk, das sich Starlink nennt, der Fall. Die sieht man tatsächlich mit bloßem Auge, kann man auch manchmal so eine Perlenschnur am Himmel erkennen. Das sind Satelliten, die zu Starlink und zu SpaceX von Elon Musk gehören. Und das sind eben sehr viele Satelliten, die zusammen gestartet werden und dann eben Internet zur Verfügung stellen können.
Und wenn das jetzt also sich vermehrt, diese Kollisionen und dadurch auch der Schrott, was wird dann passieren? Also muss man sich irgendwann sorgen, dass man aus dem Haus geht und von einem ollen Satellitenflügel erschlagen wird oder von einer Schraube erschossen?
Nein, das ist in der Regel nicht so, dass man als Mensch wirklich was davon merkt, dass Teile runterkommen. Die meisten Objekte verbleiben tatsächlich im Orbit. Bei großen Satelliten können wir davon ausgehen, dass so 40-60% der Satellitenmasse beim Wiedereintritt noch übrig bleibt und nicht durch diese enorme Hitze zerschmilzt. Da wird aber den großen Satelliten wird damit gerechnet, dass diese großen Stücke über den Ozean in die Erdatmosphäre wieder eintreten und somit in unseren Ozean landen und nicht über bewohntem Land auf die Erde runterkommen. Das heißt, das Risiko, zu einem Schaden zu kommen durch Weltraumschrott, ist sehr gering. Man schaut sich das an, sobald es größer ist, 1 zu 10.000. Also das sind sehr kleine Risiken, dass wir als Mensch davon betroffen sein werden.
Aber Alexander Gerst und seine Kollegen, die dann da oben irgendwo rumkreisen und arbeiten, ist denen schon mulmig?
Ich hoffe nicht. Die ISS ist auch so ausgelegt, dass sie spezielle Oberflächen haben, die auch wirklich gegen Space Debris schützen. Gerade an den Stellen der ISS, wo mit sehr vielen Aufprallen zu rechnen ist. Dort sind die Materialien besonders dick, dass die Astronauten nicht zu Schaden kommen. Und es wird sehr stark darauf geachtet, dass die ISS sicher ist für die Astronauten. Also hoffe ich, dass sie sich gut fühlen dabei und sicher fühlen.
Das heißt, hier unten sind wir relativ sicher, in der Raumstation auch. Was für Schaden werden oder können diese vielen Schrottteile anrichten?
Ja, also in erster Linie sind sie ein sehr großes Schadenpotenzial für die Satelliten an sich und auch für Raketen, die später gestartet werden, also für alle Objekte, die sich aktiv im All befinden. Das ist ein riesiger wirtschaftlicher Schaden, der potenziell eintreten kann, wenn ein Satellit zerstört wird. Und dann natürlich auch für die Allgemeinheit, dass die Erdorbits nicht mehr so gut nutzbar sind. Das heißt, dass man in Zukunft Satellitenanwendungen teurer werden können, da sie unsicherer sind und man mehr Sicherheitsmaßnahmen einplanen muss. Ja, das sind so die Hauptpunkte.
Gibt es auch ein Ökosystem, das da zu Schaden kommt?
Ja, mit jedem Weltraumschrottobjekt, das neu im Orbit entsteht, entsteht das Risiko und das Potenzial, dass sehr viel mehr entsteht und deswegen es immer voller wird. Und es ist lange nicht mehr so, dass es einfach nur Leere oben ist und dass man unendliche Weiten vor sich hat und Satelliten unglaublich viel Platz haben. Es wird immer, immer enger im Orbit. Und das natürlich für die Erdorbit sehr schlecht. Und das sind auch aktuell Schäden, die nicht so einfach rückgängig gemacht werden können, die eben das System belasten.
Das erinnert ein bisschen an unseren Umgang mit dem Meer, oder? Wo man auch lange alles reingeleitet oder draußen verklappt hat, weil man dachte, ist ja Platz.
Genau, der Vergleich ist sehr gut. Vor einigen Jahren war es vielleicht noch nicht so schlimm, es war schon immer schlimm, dass man Plastik im Ozean entsorgt hat. Aber die Folgen dessen wurden erst sehr viel später, als schon ein sehr hoher Grad an Verschmutzung eingetreten ist, wirklich in der Allgemeinheit bekannt. Und dann wurde sich sehr intensiv mit dem Thema auch durch eine breitere Masse eingesetzt. Und so ist das im Orbit auch. Unser Institut, aus dem wir ausgegründet haben, forscht schon seit Jahrzehnten am Thema Weltraumschrott und der Verschmutzung. Und es gibt auch seit Jahrzehnten schon die Erkenntnis des Kessler-Syndroms. Aber jetzt fängt es erst Jahrzehnte später langsam an, das Thema publik zu werden, dass sich Leute darum kümmern, dass ihre Satellitenmission nachhaltig geplant werden und sie nicht einfach alles zurücklassen im Orbit, sondern sich aktiv darum kümmern, dass ihre Satelliten wieder in die Erdatmosphäre eintreten und sie eben keinen ökologischen Abdruck im Orbit lassen, der negativ ist.
Es gibt ja, Frau Nikolaus, bei der Reduzierung von irdischem Müll immer so die zwei Hauptaufgabenbereiche. Einerseits Müll vermeiden, andererseits entstandenen Müll beseitigen. Wofür ist Ihre Firma OKP Orbits in erster Linie zuständig? Oder womit sind Sie befasst in erster Linie?
Im Weltraum sieht das sehr ähnlich aus. Wir haben auch einmal das proaktive Verhindern von Weltraumschrott und dann das Beseitigen des Schrotts, der da oben unterwegs ist. Wir als OKP Orbit sind ganz klar im Bereich proaktives Verhindern einzuordnen. Hier geht es darum, dass wir sehr viele Daten sammeln über Objekte im Orbit und über die Satelliten selbst, die im Orbit sind, und diesen Satelliten helfen, zu zeigen, wo Kollisionen entstehen können, wo gefährliche Objekte für den einzelnen Satelliten sind und den Satelliten auch sagen können, wie sie manövrieren müssen, um nicht so eine Kollision zu erleiden. Das ist das, was OKP macht.
Das heißt, das ist wie ein Navi für Satelliten.
Genau, so kann man das sagen.
Ich habe auch nachgeguckt, damit ich keinen Quatsch erzähle. Laut Wikipedia ist das Okapi, manchmal auch Waldgiraffe genannt, ein Paarhufer aus der Familie der Giraffenartigen. Warum haben Sie Ihre Firma so genannt?
Ja, die Namensfindung war ein sehr schwieriger Prozess. Wir haben etliche Abende zusammengesessen, uns den Namen überlegt, haben sehr viele Akronyme zusammengeschmissen. Im Internet haben wir einen Akronymfinder benutzt. Und es waren immer ganz unschöne Abkürzungen, die da entstanden sind mit ganz vielen Essen. Und irgendwann kamen wir auf OKAPI als Orbital Knowledge API. Also ein API sind Programmierschnittstellen. Und haben dann festgestellt, dass es ja die Waldgiraffe ist. Und wir das eigentlich ganz cool fanden und gedacht haben, naja, Apple hat das mit dem Apfel auf dem Laptop oder auf dem Handy ganz genauso gemacht. Und wir nennen unsere Raumfahrtsoftware OKAPI wie die Waldgiraffe.
Sehr schön. Ist ein sehr friedliches Tier auch.
Ja.
Wer sind denn Ihre Kunden? Also wer kommt mit was für einem Anliegen zu Ihnen?
Unsere Kunden sind hauptsächlich Satellitenbetreiber, die eigene Satelliten in Orbit schießen und diese dort betreiben wollen. Und die kommen mit dem Anliegen, ihre Satelliten sicherer zu betreiben, also das gesamte Risiko der Mission zu reduzieren und auch ihren Betrieb der Satelliten zu optimieren. Das heißt, wir versuchen, die Satellitenlebensdauer zu verlängern, indem wir den Satellitenbetreibern sehr frühzeitig Warnungen geben und sehr frühzeitig Manöver einleiten können, sodass eben treibstoffarm manövriert werden kann. Das ist so ein Standardanliegen, was wir bei unseren Kunden haben. Daneben gibt es auch Raumfahrtagenturen, die es immer mehr gibt, gerade bei uns in Europa, die ein gesamtes System wollen, das die Weltraumlage überwacht und Informationen gibt, welche Objekte unterwegs sind, welche Bodenstationen welche Objekte sehen können und wie gegebenenfalls eigene Satelliten gesteuert werden können.
Das heißt, Sie verkaufen oder installieren denen keine Software oder geben Know-how mit, sondern Sie sind dann mit eingebunden.
Genau, es ist ein sehr komplexes Produkt und in erster Linie verkaufen wir tatsächlich die Software, damit ein einzelner Satellitenbetreiber die Software selbst benutzen kann, wie man sich das vorstellen kann mit der SAP-Software, die auch von den Kunden benutzt wird. Aber was wir auch anbieten, sind Schulungen, dass wir das Personal vorbereiten, wie diese Ergebnisse zu deuten sind, welche Parameter man eintragen muss und auch wirklich die ganze Zeit für unsere Kunden da sind und bei allen Problemstellungen auch wirklich persönlich Hilfestellung leisten, wenn es zu einer potenziellen Kollision kommt zum Beispiel.
Wie viele Mitarbeiter hat Okapi Orbits?
Mittlerweile sind wir 10 Mitarbeiter. Wir haben vor etwas mehr als 2 Jahren gegründet. Zu viert waren alle noch woanders angestellt und mittlerweile haben wir 10 feste Mitarbeiter.
Und was ist Ihr Zuständigkeitsbereich?
Ja, ich bin die Geschäftsführerin bei Okapi Orbits. Ich kümmere mich um sehr viele Dinge. Alles, was mit Investoren zu tun hat, mit Kunden, aber auch allgemeiner Betriebsführung, mit Anwälten rede ich viel, mit Notaren, mit Steuerberatern. Also sehr, sehr weit gemischt.
Und arbeiten Sie, ich stelle mir vor, Sie haben vor allem mit Männern zu tun oder ist es in dem Bereich, weitet sich das aus?
Ja, es ist doch eine sehr männerdominierte Industrie, in der wir uns befinden. Bei Okapi haben wir zum Glück mittlerweile 2 Frauen, aber sehr männerdominiert.
Gibt es Situationen, in denen Sie das merken, in denen Sie es nervt?
Ich habe mich damit arrangiert, sagen wir es so. Es war am Anfang natürlich einschüchternd, wenn man die einzige Frau im Raum ist. Oder wenn man nur mit Männern auf Podiumsdiskussionen ist. Das war vielleicht etwas mulmig, aber ich habe mich damit sehr schnell arrangiert und merke jetzt eigentlich keine großen Auswirkungen.
Wie ist das dann? Sie müssen ja mit Behörden auch zusammenarbeiten, schätze ich, vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum bis zur ESA, zur Europäischen. Sitzt man da dann als kleines Start-up-Unternehmen ehrfürchtig vor irgendwelchen großen Tieren der Raumfahrt oder spricht man eher auf Augenhöhe unter Fachleuten einfach?
Es hat sich gewandelt. Also als wir angefangen haben und das Unternehmen noch sehr, sehr, also immer noch jung, aber als es noch sehr jung war, hatten wir auch schon sehr stark Respekt. Das haben wir immer noch. Und es war schon, ja, ein mulmiges Gefühl teilweise. Mittlerweile haben wir uns etwas etabliert, haben uns auch einen Namen erarbeitet. Und es ist wirklich so, dass wir auch mit den großen Raumfahrtagenturen einen guten Austausch haben, dass es kollegial ist, dass man sich besonders technisch auf Augenhöhe begegnet. Aber es war ein Prozess, wo wir lernen mussten, auch selbstbewusst zu sein und uns auch selbst etablieren mussten, um wirklich komplett ernst genommen zu werden.
Und ist es was sehr Besonderes oder Seltenes, was Sie da anbieten? Oder gibt es, weiß ich nicht, in Kalifornien noch 10 andere Firmen oder Start-ups, die sowas Ähnliches machen?
Ja, das Thema, mit dem wir uns beschäftigen, ist hochkomplex. Es kommt in den letzten Jahren kommerziell auf und wir sind schon in Europa einer der sehr, sehr wenigen, die sowas in die Richtung anbieten. Wir haben in den USA haben wir Konkurrenten, wir haben auf staatlicher Seite auch Agenturen, die ähnliche Kompetenzen haben wie wir, aber mit unseren Optimierungsmöglichkeiten, mit unserer künstlichen Intelligenz, die wir einsetzen, sind wir wirklich einzigartig. Und das bekommen wir von unseren Kunden bestätigt, dass so ein Angebot keine andere Firma weltweit machen kann.
Ist es denn eigentlich in der Raumfahrt auch so wie vielleicht in der Autoindustrie, dass die traditionellen Unternehmen und zum Teil auch Behörden dann von so Tech-Giganten wie Google und Amazon und eben SpaceX gejagt werden gerade?
Das ist sehr schwer zu sagen. Die Raumfahrt ist ja immer noch sehr staatlich und ich würde auch sagen noch relativ zersplittert auf der Anbieterseite. Wir haben in der Raumfahrt auch nicht gesehen, dass es gigantische Unternehmen gibt, die den ganzen Markt komplett umkrempeln. Es gibt natürlich auch, hat das immer eine politische Ebene, dass auch die Länder eigene Kapazitäten und Fähigkeiten aufbauen, weil es auch leicht militärische Assets sind, tatsächlich die Länder haben. Und wir das noch nicht so stark sehen wie in anderen Industrien, würde ich sagen. Da ist die Raumfahrt, glaube ich, noch etwas anders.
Man sagt immer, der Weltraum, unendliche Weiten, so ging das bei Raumschiff Enterprise los. Es ist kein ganz kleiner Wirkungsbereich für so ein Startup aus Braunschweig. Wie groß ist Ihr Arbeitsgebiet, kann man das so sagen?
Ja, alles, was über uns schwebt sozusagen, ist unser Arbeitsgebiet. Also wirklich über alle Erdorbits hinweg und alle Akteure, die dort oben unterwegs sind, sei es Raketen oder Satelliten, das ist unser Wirkungsbereich, diese zu koordinieren und zu schauen, wie sie sich gegenseitig beeinflussen und mit anderen Objekten im Orbit interagieren.
Wie ist denn das gesetzlich oder gibt es da irgendwelche Regelungen zu Aktivitäten im All? Müssen Sie aufpassen, dass Sie nicht irgendwo in fremdes Hoheitsgebiet geraten oder endet das in der Höhe?
Oben ist wirklich wilder Westen. Es gibt bestimmte, einige Vereinigungen wie den IADC, das ist ein internationales Forum, das aus Weltraumorganisationen besteht, die sich gemeinsam zum Thema Weltraumschrott treffen und ihre staatlichen Aktivitäten koordinieren. Diese haben beispielsweise Richtlinien erstellt, wie man sich nachhaltig im Orbit verhalten soll. Dazu gehört zum Beispiel, dass man versucht, nach 25 Jahren den Satelliten auch irgendwie wieder runterzubringen und nicht für alle Ewigkeiten Satelliten oben zu lassen. Das sind aber alles Richtlinien und die Einhaltung dieser Richtlinien, das ist noch so eine Sache, die jeder einzelne Satellitenbetreiber für sich entscheiden kann und sie liegt in der Verantwortung der einzelnen Betreiber. Das ist ein riesiges Problem, dass es da eben noch keine allgemeingültigen Gesetze gibt, die wirklich eingefolgt werden müssen. Das ist ein großes Problem.
Das heißt, es ist jedem selber überlassen, ob er seinen Satelliten wieder runterholt oder ob er den da kreisen lässt.
Ganz genau, ja, richtig.
Gibt es sonst Initiativen von staatlicher Seite, von denen Sie denken, da müsste dringend was geregelt oder anders oder besser geregelt werden?
Ja, also im Prinzip hoffen wir seit Jahren, dass auf europäischer Ebene ein Weltraumgesetz verabschiedet wird, das wirklich allgemeingültig ist für Europa. Wir sehen aber, dass es ein sehr langer Prozess ist und wir seit noch kein Gesetz beschließen konnten und dass sich einzelne Staaten in Europa vortun, die eigene nationale Gesetze beschließen und darin zum Beispiel regeln, was Satellitenbetreiber genau erfüllen müssen, um ihren Satelliten zu starten, welche Vorkehrungen sie treffen müssen für Risikofälle. Da gibt es Einzelstaaten, die schon in die Richtung schauen. Und das wäre wünschenswert, wenn das wirklich allgemeingültig und am besten koordiniert auf EU-Ebene geschehen würde.
Was sind das für Staaten und wie tut sich Deutschland da hervor oder nicht?
In Deutschland warten wir leider immer noch auf das Weltraumgesetz. Hier sind wir, soweit ich es weiß, im Entwurfsstadium. Es gibt Bestrebungen verschiedener Akteure, die sich zusammengeschlossen haben und solche Papiere entwickelt haben. Es wurde aber noch nicht verabschiedet. Es gibt andere Länder, wie zum Beispiel Österreich, die da sehr eine Vorreiterstellung einnehmen und wirklich schon Gesetze beschließen und ihre Satellitenbetreiber darauf trimmen, nachhaltig im Orbit zu sein und das auch per Gesetz einfordern.
Und die Sachen oder die Gerätschaften, die unterwegs sind, die gehören, haben Sie schon gesagt, also die Verantwortung bleibt bei dem, der sie hochgeschossen hat. Dürfte man dann was Kaputtes auch einfach einsammeln oder müsste man erst die fragen, die das hochgeschossen haben?
Also ich glaube, da würde sich jeder freuen, wenn jemand Objekte, die nicht mehr dahin gehören, wieder runterbringen würde. Ich weiß nicht, ob man rechtlich jemanden fragen müsste, aber ich glaube, das allgemeine Interesse wäre sehr hoch, dass die Leute das tun.
Und die Nachhaltigkeit, die Sie jetzt in Angriff nehmen, spielt die auch bei den Regelungen, die jetzt neu kommen, in einzelnen Ländern, wie Sie sagen, schon eine Rolle?
Ja, auf jeden Fall. Also das Thema Kollisionsvermeidung ist ein sehr großer Punkt. Was wir beispielsweise auch als Service anbieten, sind Strategieempfehlungen, wie man seinen Satelliten auch nach einer relativen kurzen Dauer wieder zurückbringen kann und zum Verglühen bringen kann. Da gibt es viele Mechanismen, in denen wir tätig sind und die auch wirklich in den Ländern im Gesetz stehen, dass Leute sich darum kümmern müssen.
Aber Sie waren nie eine große Sternenguckerin, Frau Nikolaus, richtig? Sie wollten zu keiner Zeit Astronautin werden.
Doch, ich würde sehr gerne Astronautin werden, aber es war jetzt nicht so, dass es mein Kindheitstraum war. Ich kam ja durch Zufall in die Raumfahrt tatsächlich erst vor 3 Jahren.
Nämlich wie?
Zu dem Zeitpunkt habe ich in Braunschweig studiert, an der TU hier. Habe mir auch während dem Studium Programmieren beigebracht und habe es schon immer gemocht, so über den Tellerrand zu schauen, mir andere Bereiche anzuschauen. Und habe da am schwarzen Brett eine Anzeige gesehen von 3 Wissenschaftlern, die jemanden gesucht haben, der bereit ist, sein Unternehmen zu gründen und sich dem Thema Weltraumschrott zu widmen. Und dann habe ich meine jetzigen Mitgründer getroffen. Die haben direkt den Gedanken gepflanzt, dass Weltraumschrott wichtig ist und dass es eine tolle Idee ist, hier so eine Software auf den Markt zu bringen. Und dann haben wir angefangen, zusammen Geschäftspläne zu schreiben, uns Gedanken zu machen, wie ein Produkt aussehen könnte. Ich habe mich sehr stark mit dem Thema auseinandergesetzt. Und dann war ich dabei und wir haben ja die Firma gegründet. Das ging alles relativ schnell.
Und man muss dazu sagen, das war jetzt nicht etwa ein Astronomie- oder Physikstudium, was Sie gemacht haben, sondern es war hatte eher mit Wirtschaft und Management zu tun.
Genau, es war technologieorientiertes Management mit dem Schwerpunkt Informatik. Aber mit der Raumfahrt hatte ich zu dem Zeitpunkt einfach nichts zu tun. Aber dafür habe ich meine 3 Mitgründer, die reine Raumfahrtingenieure sind. Das klappt ganz gut.
Die können jetzt besser mit Geld umgehen.
Ja, genau.
In welche Richtung wollten Sie denn ursprünglich gehen? Also Sie hatten ja wahrscheinlich so zum ausklingenden Studium schon Pläne.
Ja, tatsächlich habe ich mir das relativ offen gehalten. Ich habe angefangen mit einem dualen Studium bei Daimler in Ulm, habe dann in Heidenheim studiert, ganz klassisch BWL. Es hat mir auch super gut gefallen damals im Job. War dann im Master bei Siemens beschäftigt. Das war in der Zugsparte, also auch Mobilitätsbereich. Da hat es mir auch relativ gut gefallen. Das hat mir auch sehr Spaß gemacht. Und ich hätte mir auch vorstellen können, sowas in die Richtung weiterzumachen, dass man wirklich Großkonzerne, fand ich auch, wie die wenigsten anderen Startup-Gründer, gar nicht so schlecht. Hätte mir auch vorstellen können, dass es dabei bleibt. Ich fand die Selbstständigkeit schon immer interessant. Das hat mich immer schon so ein bisschen gereizt. Aber ich habe mir das sehr lange offen gehalten und ich habe das Team auch kennengelernt mitten im Studium. Das heißt, ich hatte noch nicht die Zeit oder die Notwendigkeit, ganz konkrete Pläne für nach dem Studium zu haben, weil Okapi schon so früh eigentlich ein sehr wichtiger Bestandteil war in meiner Karriereplanung.
Es ist ja schon ein Schritt, dann sich auf so ein Startup einzulassen. Was für Pros und Kontras haben Sie denn abgewogen oder was gab den Ausschlag? Was hat Sie letztlich dazu bewogen zu sagen, komm, das mache ich jetzt?
Ich habe mir gedacht, dass es eigentlich ein perfekter Zeitpunkt ist, direkt nach dem Studium sowas zu machen und sich auszuprobieren mit einer Gründung. Also der Zeitpunkt hat einfach gut gepasst. Ich fand das Thema einfach unglaublich spannend. Also es haben, glaube ich, wenige Leute das Glück, sich mit der Raumfahrt zu beschäftigen. Und es ist ein unglaublich inspirierendes Ökosystem, eine unglaublich inspirierende Industrie. Das hat mich sehr stark gereizt. Und dann eben auch das Team. Also das Team macht sehr viel aus. Das Team ist auch der Hauptbezugspunkt jetzt und das hat einfach auch gepasst, dass ich gesagt habe, okay, alle Rahmenbedingungen passen, ich wollte es sowieso schon mal machen, wieso nicht jetzt ins kalte Wasser springen und loslegen?
Ich stelle mir vor, dass wenn Sie zuerst in ganz andere Richtungen dachten, dass sich Ihr Verhältnis zum Nachthimmel, zum Weltraum total verändert hat. Das ist ja fast ein bisschen anderes Lebensgefühl, oder? Wenn man eine andere Einstellung zu diesem Blick ins Universum kriegt, wie ist es bei Ihnen?
Ja, genau. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, bevor wir gegründet haben, fand ich das super inspirierend und toll, wenn Elon Musk wieder angekündigt hat, wie viele hunderte Satelliten, tausende Satelliten er irgendwann starten möchte. Und jetzt überlegt man sich schon, gerade bei solchen Nachrichten hat man schon direkt die Folgen im Kopf und überlegt sich, okay, was für eine Auswirkung hat das auf uns, was hat das für eine Auswirkung auf die Erdorbits und wie wird das langfristig aussehen. Meine Wahrnehmung ist ein bisschen, reservierter geworden, in die Richtung solche Nachrichten zu sehen und viel aktiver. Also ich gucke mir mittlerweile jeden Start an, jeden Raketenstart an und alles Mögliche, was man konsumieren kann zur Raumfahrt, lese ich. Und das natürlich, in dem Detail habe ich mich nicht mit der Raumfahrt beschäftigt, bevor ich Okapi gemacht habe.
Und abgesehen jetzt noch von der Raumfahrt und der ganzen technischen und vielleicht auch ökologischen Seite, gucken Sie auch hoch und sehen nachts dann gleich den großen Wagen und den Orion oder Satelliten oder halten nach was anderem Ausschau?
Ja, doch, tatsächlich habe ich mich ein bisschen der Astronomie gewidmet und erkenne jetzt alle möglichen Zeichen und Satelliten. Klar, man hält danach Ausschau, aber da muss ich auch sagen, ich habe da schon zu Schulzeiten, haben wir uns mit Freunden getroffen, abends die ISS verfolgt. Da gibt es auch schöne Apps, bei denen man direkt sehen kann, wann man die sehen muss von seinem Standort aus. Das habe ich schon früher gemacht und das wird jetzt auch noch mal ein bisschen mehr.
Jetzt sind wir schon fast am Ende der Sendung und haben aber die ganze Zeit über einen Job geredet und über das All. Was machen Sie denn sonst? Wie und wo entspannen Sie, Frau Nikolaus?
Ja, aktuell ist es so, dass meine Freizeit eigentlich komplett drauf geht auf mein SKS, also meine Segelausbildung. Genau, also ich mache jetzt einen großen Yachtschein, habe da meine Prüfung auch Anfang Juni, die theoretische, und Ende Juni die praktische Prüfung. Also lerne ich tatsächlich viel, viel über Navigation auf dem Meer, über den Schiffsbau. Ja, das mache ich in meiner Freizeit aktuell. Und es macht mir super viel Spaß, auch in der Natur zu sein, auf dem Boot zu sein, auf dem Wasser zu sein und da auch ein bisschen Abstand und Entspannung zu bekommen.
Dann danke ich Ihnen für Ihren Besuch und wünsche Ihnen viel Erfolg beim Segelschein und auf dem Wasser und im All.
Ja, danke schön.
Das war SWR 2 Tandem mit Christina Nikolaus, Redaktion Martina Kögel, Technik Rudyard Hasel. Ich bin Bernd Lechler. Schönen Abend.